Heute zu Gast bei Behind the Sea, Raik Hesselbart. Raik ist Chief Operating Officer der Hypoport und CEO der Value AG, die gehört nämlich zur Hypoport. Die sind im Immobilienplattform-Tech-Bereich tätig, B2B, und kümmern sich um die Marktfolgeprozesse im Immobilienbereich. Was das genau bedeutet, unbedingt reinhören, das erklärt er uns natürlich gleich am Anfang im Detail. Zwei Sachen, die für mich hängen geblieben sind. Eine, er glaubt selbst nicht an 5-Jahrespläne. Warum nicht? Das erfahren wir gleich. Und er hat mit mir auch darüber gesprochen, dass Führungskräfte ja auch regelmäßig Erwartungshaltungen enttäuschen müssen von Investoren, von Mitarbeitenden, von anderen C-Level-Managern und Managerinnen. Dass das nichts Negatives ist per se und dass man vielleicht sogar für solche Themen natürlich auch geholt wird, das gibt es gleich im Podcast. Also hört unbedingt bis zum Schluss durch. Zum Schluss gibt es nämlich auch noch wieder, wie immer, seine Tipps und Strategien für C-Level, die er weitergeben kann. Also sehr spannende Episode mit Raik Hesselbart. Los geht's! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Raik, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, Franz, freut mich.
Schön, dass du mich besuchst. Wir haben heute eine Behind-the-Sea-Episode zusammen. Und du hast eine sehr unique Perspektive, glaube ich, auf C-Level. Das werden wir jetzt gleich rausfinden, aufgrund deiner Tätigkeiten und deiner Vita. Stell dich doch einmal kurz unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute so alles machst.
Gerne. Mein Name ist Raik Hesselbart. Bin 50 Jahre alt, also so irgendwie, na, so in der Mitte des Lebens hoffentlich oder vielleicht ein Ticken drüber. Und bin in der aktuellen Doppelfunktion sozusagen gerade unterwegs. Ich bin bei Hypoport als COO für die Gruppe verantwortlich und gleichzeitig für unsere größte Tochtergesellschaft, die Value AG, als CEO operativ in der Verantwortung.
Sehr cool. Magst du kurz beschreiben, was die, fangen wir mit der Hypoport an, was ihr macht? Ich bin ja ein offener Plattform-Technology-Fan, das wissen alle. Heißt nicht, dass ich nicht meine anderen Gäste und alle anderen Firmen auch super spannend finde. Ich lobe ja auch immer den Mittelstand und die Unternehmen, die sozusagen irgendeine Muffe bauen oder so, die man für irgendwas braucht. Aber Plattform-Tech ist einfach, da komme ich ja selber auch ein bisschen her, deswegen sag mal genau, was ihr macht.
Genau, Hypoport ist jetzt keine End-Consumer-Marke, deswegen so gar nicht so bekannt im Markt. Wir machen oder versuchen, die Digitalisierung der Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft voranzutreiben. Versuchen deshalb, weil die Branche extrem konservativ ist. So, und es ist Überzeugungsarbeit bei unseren Kunden, aber auch Finanzen, also Banken, Versicherungen, hochregulierter Markt, auch die Regulatorik immer mit berücksichtigt werden muss. Aber das ist unser Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und deswegen Aufbau von Plattformen, damit es für Endkunden einfacher wird, Immobilien zu kaufen, ins neue Haus zu kommen oder eben meine Versicherungen zu managen. Das ist unser Hauptthema, was uns antreibt. 2200 Leute, sehr deutschlandfokussiertes Geschäft, aber dafür auch deutschlandweit unterwegs, sind börsennotiert im MDAX und trotzdem Familienunternehmen. Unser CEO, Gruppen-CEO ist auch Hauptaktionär und deswegen sind wir eigentlich gar nicht wie ein börsennotiertes, sondern tatsächlich wie ein inhabergeführtes Unternehmen auch unterwegs.
Cool. Magst du kurz, wie sieht euer Service genau aus? Also was macht ihr genau im Finanz-, in Insurance und im Business? Genau.
Also ich bleibe mal bei Immobilie und Finanzierung, weil ich glaube, das ist besser greifbar, weil da haben die meisten eine Vorstellung, ich will ein Haus kaufen oder verkaufen. Und dann wird es, habe ich die Idee und dann fängt es an, sehr schnell nicklig zu werden. Ja, ich gehe auf ImmoScout und sage, ich will wenn es schlimm kommt, in München ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen. So, dann ist die Frage, was ist eigentlich die richtige Wohnung? Wie suche ich die? Wie kann ich sicherstellen, dass ich nicht irgendwie 500 Angebote habe, aber eigentlich doch nicht, dass es dabei ist, was ich suche. So, dann komme ich den nächsten Schritt weiter. Ich habe eine Immobilie. Wie kann ich die finanzieren? Das ist ja heute nach wie vor noch, ich muss 27.000 Unterlagen irgendwie zusammenstellen, Papier natürlich am besten noch, bei den Banken einreichen. So, in der Zwischenzeit sagt aber der Verkäufer, naja, so, wie lange dauert es denn noch? Ich habe hier noch 3 andere Kandidaten. Also es muss auch schnell gehen für mich als Kaufinteressent. Und genau das ist unser Purpose, dass wir sagen, wir wollen den Kauf so einfach machen, wie ich miete mir eine Wohnung. Und das so zu digitalisieren, dass ich optimalerweise ganz vorne, wenn ich anfange, eine Wohnung als Verkäufer reinzustellen oder eben als Käufer anfange zu suchen, dann fange ich an, Unterlagen zusammenzustellen. Schon für die erste Besichtigung habe ich meistens schon irgendwie sowas wie ein Gehaltsnachweis oder so. Sonst komme ich ja teilweise gar nicht mehr zur Besichtigung. So, wenn ich den einmal habe, so abzulegen, dass der durch den ganzen Prozess dann bei der Bank, die finanziert, bei der Bewertung, die das Objekt bewertet, diese Unterlagen in einem Stream zur Verfügung stehen und ich möglichst früh weiß, kann ich mir die Wohnung leisten? Kriege ich da überhaupt einen? Und wenn ja, zu welchen Konditionen, wo? Und nicht erst, wenn ich schon den ganzen Prozess durchlaufen bin. Das ist ja, also jeder, der mal eine Wohnung oder ein Haus gekauft hat, weiß, wie, also das ist Lebenszeit, die dort echt verschwendet wird.
Mhm. Genau, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der quasi als Hauskäufer zu euch kommt, sondern das bietet mir dann wahrscheinlich der Makler oder so an, oder?
Genau.
Oder wäre es dann der
also Kunde, wir schaffen im Wesentlichen Lösungen. Wir haben auch mit Dr. Klein auch eine Endkundenmarke, die eben auch Käufer und Verkäufer berät. Aber ansonsten wollen wir Lösungen bieten, die Banken, die Makler einsetzen und die miteinander verzahnt sind. Und das ist dann, also ist unsere Primärkunde sind eben Immobilien und Finanzwirtschaft an der Stelle. Ja.
Okay, alles klar. Das heißt, alles rund um Finanzprodukte, Versicherungsprodukte und Immobilienprodukte kann man digital irgendwo bei euch finden, sozusagen, oder?
Genau, und das ist auch das, was uns antreibt, das zu digitalisieren, mit dem Ziel, es einfacher zu machen für den Endkunden. Und wer heute in meiner Bank arbeitet und weiß, wie dort gerade noch so diese Marktfolgeprozesse, heißt das, laufen. Ne? Also da kommt ein Antrag vorne rein, ich möchte eine Finanzierung. Da ist ganz viel wirklich noch Papierkram. Das kostet Geld, das kostet Zeit, die Käufer und Verkäufer gar nicht haben. Und das ist das, was uns antreibt, das wirklich zu verkürzen und zu vereinfachen. Und wir wollen wirklich, wenn du eine Immobilie siehst, du machst einen Klick dran, lädst deine Daten hoch und du kriegst quasi immediate eine grüne Ampel oder eine gelbe oder eine rote Ampel. Und dann weißt du, lohnt sich überhaupt weiterzumachen oder nicht.
Ja, verstanden. 2200 habt ihr Mitarbeiter, hast du schon gesagt. Das ist echt auch schon groß. Wie viele Companies sind da vereint?
Wir haben einen sehr autonomen Stil, also ne, wir sagen, bei uns heißen die auch Hypoport-Unternehmen, also HUs, die haben eine hohe Freiheit und deswegen haben wir gut 25 aktive Unternehmen, die jeweils ein Ziel verfolgen. Ne? Also die Value AG, für die ich, wo ich CEO bin, unser Ziel ist Immobilienbesichtigung und Bewertung, also sehr stark der nachgelagerte Prozess voranzutreiben und umzusetzen. Und entsprechend heterogen ist aber auch das Netzwerk.
Okay, also super spannend. Wir können ja gleich noch ein bisschen was auch zur Value AG noch ein bisschen mehr sagen, weil wie gesagt, da bist du ja dann auch CEO und COO in der Gruppe. Das sind ja zwei C-Level-Rollen. Aber vielleicht noch, um das fertig zu machen, was beinhaltet die COO-Rolle bei Hyperport? Also was liegt da alles bei dir?
Ja, also es ist im Wesentlichen die Netzwerkfunktion zu halten. Also das zentraler Punkt sind die Netzwerkservices, die wir in der Gesellschaft, in der Hub, heißt die bei uns Hypoport Hub, ausgelagert haben und auch dort immer die Balance zu finden, was wollen wir zentral machen, was wollen wir aber auch dezentral lassen und nicht alles, was zentral ist, wird zwingend besser und schon gar nicht zwingend auch preiswerter, sondern dieses Thema verhandeln wir sehr stark bei uns im Unternehmen und das ist so ein Hauptthema auch für mich in dieser Rolle, dieses auszuhandeln, was lohnt sich zentral zu machen, was lohnt sich aber auch eben nicht zentral zu machen und wie wollen wir uns da mittelfristig entwickeln. Das ist manchmal ein bisschen Hühnerhaufen, mal 25 Unternehmen, sondern im Schnitt zwei Geschäftsführer oder Vorstände, 50 bis 60 Menschen mit eigenen Vorstellungen. Und das kann dann schon mal auch sehr schnell emotional werden und dann auch die Balance zu halten, eben was sind Einzelinteressen und was ist halt ein Netzwerkinteresse und das auszu verhandeln und da eine Strategie auch aufzubauen, das ist dort die Hauptaufgabe, die ich da habe.
Mhm. Crazy, das ist aber schon fast so ein bisschen auch wie Investmentmanagement, ne? Wenn man
Ja, zusammen mit dem CFO bei uns, ne, der dann mehr so die Financials im Blick hat. Und den beiden Vorständen ist das tatsächlich eher eine Metasteuerung, ne? So auf der Ebene. Ja.
Super interessant. Ja, dann nochmal kurz zur Value AG. Da bist du sozusagen der CEO. Wie ist da dann das restliche C-Level? Da habt ihr wahrscheinlich auch dann noch ein paar andere Akteure.
Ja, tatsächlich witzigerweise heißt bei uns jetzt auch C-Level die Führungsebene. Mhm. Wir haben zwei große Bereiche. Die einen machen Besichtigungen, da machen wir so 14.000 Stück im Monat. Also es ist ein Massengeschäft. Also es ist irgendwo Menschen rausfahren. Also das zu organisieren, das zu planen, ist nur hochspannende, komplexe Aufgabe, weil ja, ob die Menschen 10 Kilometer mehr oder weniger fahren am Tag, entscheidet am Ende auch schon über den Preis. So, ne? Also das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr digitale Thematik. Wir haben einen Bewertungsbereich, wo wir dann tatsächlich auch selber bewerten, und wir haben wir nennen das bei uns Zentrum, wo wir die wesentlichen Funktionen, insbesondere aber auch IT und auch nochmal PNC und Finance etc. haben. So werden wir sie nicht aus der Gruppe nutzen, und das ist im Wesentlichen das C-Level bei uns.
Ja. Cool. Also mega spannende Rolle. Gleich mal, wie du da hingekommen bist und was man da so für eine Vorbildung auch braucht, sag ich mal, um das machen zu dürfen. Kannst du uns gleich mal erzählen. Aber noch kurz, bevor wir da reingehen, was sind so die Challenges in der Rolle? Ich kann mir vorstellen, dass diese Netzwerkfunktion sehr fordernd ist, aber was würdest du sagen, sind so die ein, zwei Challenges, die dich rumtreiben, jetzt vielleicht auch 2025 speziell? Ja.
Also zum einen ist es tatsächlich unsere Struktur mit diesen sehr autonomen Einzelunternehmen da, immer wieder herauszukristallisieren, was ist der Sinn und Zweck des Netzwerkes und was auch nicht. Also das ist tatsächlich, das braucht Zeit, das braucht auch viel Zuhören, aber dann eben im Zweifel auch an einem Punkt die Entscheidung zu treffen, sonst wird das immer ein Endloskreis. Ja. Und der zweite Punkt ist, wir sind sehr stark vom Immobiliengeschäft abhängig. Das heißt, wir hatten 2022, 2023 auch wirtschaftlich einschneidende Jahre. Mhm. Wir haben uns als Gruppe in der Zeit auch von fast 500 Menschen trennen müssen. Mhm. Und der Immobilienmarkt seit 2024 ist wieder ansteigen, also zumindest in der privaten Immobilie, nicht in der gewerblichen. Mhm. Und trotzdem sind wir noch lange nicht auf dem Niveau, wo wir 2021 oder gar 2022 waren. Mhm. Und das, diese Nachwirkungen weiterhin zu verarbeiten und gerade in der Value, ist für 25 für uns noch ein Punkt. Mhm. Und gleichzeitig mit nach vorne gucken, ja, wir hatten es im Vorgespräch so, was uns so auch mit KI erwartet, und wenn wir über Bewertung sprechen, wenn wir über Logistik sprechen und 14.000 Besichtigungen ist ein hoher logistischer Teil, da wird uns die Digitalisierung, die KI-Anwendungen massiv helfen. Wir müssen es aber auch angehen, wir müssen es immer wieder in Einklang mit der Regulatorik bringen, also was können wir und was dürfen wir, sind da leider echt zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber so dieses Weichen stellen, und ich persönlich glaube, dass wir in der Immobilienbewertung in 2, 3, 4, 5 Jahren 70-80% wirklich automatisiert digital haben und der Bewerter nur noch, und das ist gar nicht abwertend gemeint, sondern seine Kompetenz wirklich nutzen kann, Risiken zu bewerten und zu sagen, ich habe die Immobilie gesehen, ich habe hier ein vollautomatisches Gutachten bekommen und kann aber einschätzen, wo muss ich noch nachsteuern, damit da wirklich auch ein valider und zuverlässiger Wert rauskommt. Mhm. So, und das ist halt ein mentales Thema. Wir müssen die Menschen mitnehmen auf der Reise. Wir müssen aber auch technologisch anfangen, so mit einzelnen Bausteinen zu experimentieren. Und das ist 25, glaube ich, die bei uns zumindest steht das auf der Agenda und wird uns auch ein bisschen Zeit und Ressourcen kosten. Ja. Also Kosten im positiven Sinne. Ne?
Total, ja. Wie ist so eine digitale Bewertung? Wie kann man sich das vorstellen? Da muss man wahrscheinlich ganz viele Dokumente angeben und dann natürlich die Werte, wo ist die Immobilie, wie alt ist die Immobilie, die ganzen Klassiker.
Ja.
Und ab wann ist quasi, also es wird jetzt noch nicht gefilmt und dann liest irgendwie eine AI sozusagen diesen Film aus, den du da innen gemacht hast oder so, das noch nicht, oder?
Nee, das, das ist auch also regulatorisch echt schwierig. Ja. Wir hatten zum Beispiel in Corona, durfte man digitale Besichtigungen machen, oder? Ja. Da hat der Eigentümer oder der im Haus wohnt, hat sich eine App runtergeladen und ist dann angeleitet durchs Haus gegangen und hat gefilmt. So, das kaum war Corona vorbei. War super, weil es natürlich viel effizienter ist. Also ich muss keinen Menschen hinschicken, ich habe keine Fahrzeiten, ich habe kein Auto. Direkt nach Corona hat die Bankenaufsicht das wieder kassiert. Oder die hören so hoch gemacht, dass die Banken sagen, dann machen wir es nicht mehr. So, und deswegen, sowas ist echt so, ja, eine Drohne und dann fliegt die durch das Haus. Genau. Ist technisch machbar, ist nicht der Punkt, der regulatorisch vergiss es. Und ich weiß nicht, ob wir das noch erleben mit dieser Regulierung. Aber du hast halt Mikrolagen, ne? Also So, wo liegt die Immobilie? Wie weit ist die Straßenbahnhaltestelle entfernt? Wie hoch ist der Lärmpegel? So, das sind alles Daten, die sind verfügbar. Also wir haben bei uns ein Team, das Marktdaten, die sich seit Jahren damit beschäftigen und die auch eine unwahrscheinliche Datenmenge strukturiert auswertbar haben über die letzten Jahre. Wie entwickeln sich Sachen? Hochwasser, ne? So ein Thema, was halt auch dazu kommt. Dazu muss ich nicht, also, oder andersrum, positiv formuliert, ich kann mit den Daten, die wir haben, kann ich eine sehr valide Hochwassereinschätzung machen. Also, wie betroffen ist dieses Grundstück, diese Lage von Hochwasserschaden? Mhm. Wie betroffen ist sie von, weiß ich, Erdbeben ist in unserer Region zum Glück nicht, aber in der Eifel oder so hast du sowas auch schon. Mhm. Oder eben, wie hoch ist die Lärmbelastung vor Ort? So, und diese Daten habe ich alle elektronisch da und die kann ich nutzen und die kann ich auch aufbereiten.
Okay. Ja, sehr spannend. Ja, diese Regulatorik, das liegt daran, also für die Bewertung darf man es nicht benutzen, weil für den Verkauf darf man es ja eigentlich benutzen. Oder es gibt ja so Instagram und YouTube-Videos auch.
Absolut.
So, ne? Also, okay, verstanden. Ja. Cool. Also mega interessantes Thema und wieder ein super spannendes Plattformunternehmen kennengelernt. Ja. Wir verlinken natürlich auf jeden Fall mal die Links zu euch, dass man sich dann die Leute, die gerade hier zuhören, auch da mal ein bisschen reinfuchsen können. Jetzt schauen wir mal an, wie du da hingekommen bist. Fang gerne da an, wo du sagst, da muss man anfangen, damit man es versteht.
Ich glaube tatsächlich, da muss ich wirklich sehr früh ausholen. Ich bin im Osten aufgewachsen, in Leipzig dann zu der Zeit zumindest, und bin zur Zeit der Wende 15, 16 gewesen. So, und tatsächlich sind da ja alle Gewissheiten einmal eingestürzt. So, da war nichts mehr. Also ich wäre zu DDR-Zeiten, durfte kein Abi machen. Wäre Koch geworden. So, das wäre auch immer noch eine Alternative, wobei ich heute sage, ich glaube, ich wäre kein guter Koch geworden, zu ungeduldig dafür. So, und das war auf einmal weg. So, dann 10. Klasse habe ich 1990 gemacht und dann statt der Kochlehre habe ich gesagt, ich will jetzt Abi machen. Und meine Eltern waren so, mein Vater fand das super, meine Mutter war weniger begeistert, so, und hatten aber alle mit sich zu tun. Ja, bei denen sind ja viel mehr so Gewissheiten weggebrochen. Und die Situation, damit umzugehen und zu sagen, jetzt gibt es auf einmal total viele Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Und das hat mein Wertekompass tatsächlich beeinflusst. Ne? Wenn ich heute zurückgucke und sage, also ich verstehe immer nur eingeschränkt, ja, wenn wir über Veränderungen sprechen, das sprechen wir bei uns im Unternehmen halt auch gerade durch die wirtschaftliche Entwicklung sehr viel, da sind ja die meisten immer so, boah, nee, ich muss doch jetzt mal aufhören. Und denke mir, wieso? Nee, es muss doch weitergehen. Und dann gucke ich, und das liegt tatsächlich, glaube ich, sehr viel in dieser Zeit begründet und was, und dann auch Glück gehabt. Ne? Ich habe dann Abi gemacht, habe dann bei der Bundesbank tatsächlich studiert. Ich war mal Beamter. Habe dann nach dem Studium, was wirklich ein witziges Studium war, gut, auch ein Jahr lang mir das angeguckt, aber gesagt, nee, das ist es nicht für mein Leben. Sondern war dann der nächste Clash mit meiner Mutter, so den Beamtenstatus aufzugeben, war auch wieder nicht die richtige Entscheidung. Und bin dann halt in die Sparkassenfinanzgruppe gewechselt. So, und da hat sich halt eins wirklich gut zum anderen gefügt, auch wenn ich da rückblickend drauf gucke. Und das ist so, das prägt mich halt. Das ist schon so.
Ja. Cool. Also sehr spannend. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen auf LinkedIn, dass du bei der Bundesbank studiert hast. Ja, interessant.
Es steht, glaube ich, irgendwo drauf, aber...
Kann sein, ja. Es ist rund durchgerutscht. Okay, ja, wie ging es dann, also wie ging es weiter?
Also, ja, und tatsächlich, wenn man so deine Podcast hört, ne, so der eine sagt, das ist viel, ich habe einen Plan, wo ich hin will, und die anderen sagen, naja, es ist viel Glück. Ich glaube tatsächlich, es ist, also ne, ich bin eher Fraktion Glück, ich muss was machen dafür. Ne? Also kommt keiner zu mir und sagt, hey, so, mach mal hier, kriegst die neue Rolle. Aber ich glaube nicht an 5 oder 10 Jahrespläne. Also wenn mich heute jemand fragt, was mache ich in 5 Jahren, sage ich, weiß ich nicht. Ich habe Ideen, ich habe viele Ideen, aber was ich mache, hätte ich dir vor 3 Jahren gesagt, ich bin heute CEO der Value, ich hatte einen anderen Plan. Und dann kam aber die Option und dann habe ich gesagt, ich nutze die. Und dieses, ich mache das, was ich mache, darauf habe ich Lust. Ich mache das dann auch, glaube ich, gut. Ne? Also gar nicht jetzt ich, trifft, glaube ich, jeden. Wenn ich machen kann, worauf ich Lust habe, was mir Spaß macht, mache ich es gut. Und wenn ich dann auch eine gewisse Sichtbarkeit habe, dann ergibt sich, glaube ich, auch das Nächste. Und das hat auch ein bisschen was mit damit, und da kommt dann, glaube ich, tatsächlich der Glückfaktor rein. Es muss ein Mensch auch in der Nähe sein, der das sieht. Und es gibt Menschen, da hat man positiveres Verhältnis, andere eher so ein neutrales oder eben auch ein nicht so gutes Verhältnis. So, ne? Antipathie, Sympathie ist ja da. Und wenn ich jetzt in einem Umfeld bin, wo meine Vorgesetzten eher, na, so, es die Chemie stimmt nicht, dann wird es, glaube ich, auch schwer. So, und dann fehlt dieses Glück und dann kann ich aber auch dort nachhelfen, indem ich sage, gut, dann muss ich mein Umfeld verändern. Ne? Dann muss ich eben aktiv werden. Hm. Und das ist mir in der Zeit bei der Sparkassenfinanzgruppe, also dann angefangen bei der Sparkasse Leipzig, wirklich passiert. Dort hat man angefangen, Existenzgründerzentrum aufzubauen und hatte dann die Chance mit irgendwie, weiß ich nicht, Mitte 20, Ende 20, das mit aufzubauen. Und danach haben sie gesagt, ja, wir wollen eine Beteiligungsgesellschaft gründen. Da hatte ich die Chance, das mit vom Tag 1 mit aufzubauen und zu gestalten. Und dann haben wir irgendwann gesagt, naja, wir wollen eigentlich eine überregionale Beteiligungsgesellschaft, die zumindest mal für Sachsen unterwegs ist, zusammen mit anderen Partnern aufzubauen und hatte da die Gelegenheit. Und das hat dann so wirklich einen zum anderen geführt. Und ich glaube aber tatsächlich, der Schlüssel ist, das hat mir einfach, also Spaß gemacht. Und das also war dann noch okay.
Also damals war sozusagen in dem Moment das, was dir am meisten Spaß gemacht hat, so diese Finanzbranche und Beteiligungsmanagement, ja. Solche Sachen, oder?
Ja. Ja. Also okay. In den 90er war auch BWL-Studium irgendwie so schick, so, ne? So, das, so.
Ist immer noch schick, glaube ich.
Ja, weiß ich nicht. Also gesellschaftlich auch so, halt machst du ja. Banken und so. Und heute würde ich sagen, oh, Karriere bei Banken, weiß ich, wär nicht als junger Mensch heute nicht mehr mein Einstieg, war damals so. Und dann aber halt auch nicht im klassischen Bankgeschäft, sondern tatsächlich über dieses, über die Existenzgründung und Beteiligungsgesellschaft. Und ein Erlebnis, ich weiß gar nicht, wie lange ich da in der Existenzgründung war, vielleicht so ein halbes Jahr, dann hatte ich dann die Aufgabe, so, na, du kriegst ja dann so diese Kreditanträge und du musst dann entscheiden und ich hatte da, und das hat mich echt geprägt, das ist ein Ereignis, was ich bis heute auch noch wirklich bildlich vor mir sehe, mit 50er, der, wie gesagt, so, na, Mitte der 90er oder Ende der 90er war auch wirtschaftlich schwierig im Osten so und der wollte jetzt sich im Hausmeisterservice selbstständig machen und musste ihm sagen, nee, das wird nichts. Wir geben dir den Kredit nicht. Und der ist emotional wirklich am Boden dann gewesen, so, na, das ist meine letzte Chance und so weiter. Und man selber als 20-Jähriger dann einem gestandenen Menschen das zu sagen, oh, das hat echt auch was gemacht und auch so mit dem Thema Demut, so, ne? Sozusagen, ja, trotzdem muss das irgendwie funktionieren und du musst damit gut umgehen können und der andere Mensch muss trotzdem ja auch, darf sein Gesicht nicht, also ne, sollte sein Gesicht dabei nicht verlieren. Ja,
total. Aber war das dann was dich dann, wo du gesagt hast, okay, damit lerne ich jetzt umzugehen, oder ist das was du gesagt hast, okay, das ist nicht so richtig die Welt, in der ich in Zukunft arbeiten will, so, weißt du?
Ja, ich glaube, dann würde ich heute auch nicht hier sitzen, weil tatsächlich ja als Führungskraft müssen wir immer wieder Erwartungen enttäuschen. Sei es unsere Mitarbeiter, sei es auch Kundenerwartungen müssen wir enttäuschen. Wir müssen auch die Erwartungen unserer Shareholder ab und zu mal enttäuschen. Ich glaube, das ist Teil unseres Aufgabengebietes, zu sagen, nee, damit müssen wir um. Das ist Teil. Und genau wie wir das machen, das ist, glaube ich, ein großes, das unterscheidet Menschen voneinander. Ne? Wir haben bei Hypoport uns in 2022, 2023 von ca. 500 Menschen trennen müssen und einen Teil der Gespräche, sowohl in der Rolle als COO, wo wir auch im Zentrum logischerweise abgebaut haben, als auch in der Value, habe ich auch selber geführt. Und auch jetzt zuletzt, wir haben aufgrund technischer Verbesserungen haben wir einen Arbeitsschritt einsparen können und auf der negativen Seite dafür ein Team abbauen müssen. Und ich habe das in dem Team auch selber gesagt. So, ja, und das ist so dieses, das macht nie Spaß. Aber wenn wir hinterher dann drauf gucken, das haben wir jetzt auch gerade bei dem Prozess, wir haben uns den Prozess nochmal angeguckt, wie ist das gelaufen, wie sind wir da rausgegangen, wie ist auch das Feedback der Mitarbeitenden, der Betroffenen gewesen, dann zu sagen, die gehen alle nicht froh, ne, so, aber sie gehen nicht im Groll und sie gehen auch nicht mit so verbrannter Erde. Und das finde ich bei solchen Themen total wichtig, dass es da auch eine Ebene gibt, wo man selber sagt, so würde ich auch gerne behandelt werden, wenn es mich auf der anderen Seite trifft.
Ja, das ist, glaube ich, ein echt interessantes Statement, dass du gesagt hast, als Führungskraft müssen wir immer wieder Erwartungshaltungen sozusagen enttäuschen. Und die guten, nicht ganz so hast du gesagt, aber die guten von den weniger guten unterscheidet, glaube ich, wie man das dann tut. Ja. Also.
Ja.
wie man solche Sachen macht. Und man ist ja auch, eigentlich ist ja auch als Führungskraft oder generell auch als Unternehmer eigentlich von 10 Anfragen immer 9 Neins dabei, ne?
Ja.
Nein, ja.
Ja, und das muss man aber, glaube ich, auch tatsächlich lernen, weil es ist natürlich einfacher, ja zu sagen. Ja. Nur am Ende des Tages heilloses Chaos.
Ja. Gut, das heißt, Existenzgründung, was ja schon gar nicht mehr so weit weg ist von dem, was du jetzt heute machst, wie hat sich dann, also wie ging es weiter, wie bist du dann in die jetzige Rolle gekommen?
Ja, da gab es dann tatsächlich einen Zwischenschritt und der verbindet mich auch mit München sehr, gut sieben Jahre bei Rohde & Schwarz. Mhm. Das ist ein Münchner, auch Familienkonzern, weiß ich nicht, mittlerweile glaube ich 13.000 Mitarbeitenden oder sowas Richtung 3 Milliarden Umsatz, also kann man sich auch immer streiten. Na, also ist das noch Mittelstand, aber dort die Chance gehabt, auch wieder über einen ehemaligen Kunden, der gesagt hat, Mensch, wir haben hier an Rohde verkauft und hast du nicht Lust, da jetzt die kaufmännische Leitung auch zu übernehmen? Und dort dann die Chance gehabt, eine Cyber-Security-Einheit mit aufzubauen, die so zum Teil aus Einheiten von Rohde bestand, zum Teil aus übernommenen, zugekauften Startups im Wesentlichen und dort den Operations-Teil auch mitverantwortet. Mhm. Und das war so eine ganz andere Welt. Mhm. Und musste dann auch, weil war jetzt nicht der eigene Wunsch, dann das letzte Jahr, gutes Jahr, dann auch den Interim-CEO machen, weil hat man sich getrennt und dauerte dann. Da habe ich dann auch gemerkt, so, das ist nicht meins. Cybersecurity-CEO muss man schon mal Ahnung haben, wie geht Verschlüsselungstechnik, wie werden irgendwelche Kisten da zusammengebaut und warum funktionieren die und wie sind Netzwerke, also das wird dann sehr technisch, ne? Da habe ich so gemerkt, so, Operations ist meins, das macht mir Spaß. Mhm. Also auch das zu erkennen, zu sagen, nicht hilfreich für keinen, weder für das Unternehmen noch für mich. Und das war 7 Jahre tatsächlich so und mit der Erfahrung so dann ein Jahr lang diese CEO-Rolle, wo ich gesagt habe, ich mag da auch also einen Punkt machen, ich brauche glaube ich auch einen Punkt, auch mental. Auch da fügte es sich dann noch ein ehemaliger Kunde, sagte, Mensch, wir haben jetzt ein Hypoport verkauft.
Ja. Ah, okay.
So, das zieht sich so ein bisschen durch. Und hast du nicht Lust, bei uns in die Geschäftsführung mit reinzugehen, unter den neuen Konstellationen mit Hypoport, Wachstum etc. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann wurde das real.
Genau. Okay.
Jetzt bin ich seit gut 5 Jahren, fast 6 Jahren bei Hypoport.
Also ich merke, man braucht gute Freunde, die an andere Firmen verkaufen.
Das ist hilfreich, ja.
Auch ein guter, nee, man muss natürlich dann auch noch selber gut sein, so ist es nicht, aber ja. Ja, Spaß beiseite. Dann, also super interessante Story, finde ich. Sicherlich hast du auch aus diesem ganzen Beteiligungsmanagement und auch jetzt aus dieser Netzwerk-COO-Rolle, die du hast, ein sehr uniques Bild auf das Thema C-Level. Jetzt hat man schon einiges gelernt. Ich fand, es waren schon ein paar sehr interessante Zitate auch dabei. Auch das Thema, dass ein Mensch in der Nähe sein muss, der sieht, wenn du was Gutes machst, weil du natürlich immer auch mit anderen Menschen zusammenwächst. Wie würdest du es zusammenfassen, wenn du jetzt dir überlegst, hier hören jetzt Leute zu, die selber am C-Level sind und die vielleicht auch mal ans C-Level kommen wollen? Was sind so die Charaktereigenschaften, Routinen, Best Practices oder so, die für dich gut funktioniert haben?
Ja, die Frage habe ich so ein bisschen befürchtet, weil wenn ich so die Podcasts angucke, die ich mir so ist ja eigentlich alles schon gesagt, so, ne?
Ja,
so
irgendwie. Ja. Nur nicht von jedem.
Genau, so, jetzt komme ich so, was sage ich, was vielleicht noch nicht gesagt wurde? Das ist echt schwer, so, aber ich kann ja nur von mir berichten, ne? Also tatsächlich. Ich sagte sowohl bei Hypoport, wir sind sehr dezentral, als auch bei der Value AG, ne? Wir sind knapp 400 Mitarbeitende über ganz Deutschland verteilt. Wenn wir Immobilienbesichtiger, die halt in ganz Deutschland Immobilien besichtigen oder und unsere Gutachter, die sitzen halt auch in den Standorten. Das heißt, es ist sehr viel über indirekte Kommunikation, was wir machen und wo wir einen Einfluss haben. Und dieses, wir können eine Geschichte erzählen. Das klingt im Deutschen immer so schwierig. Storytelling im Englischen besser. Aber am Ende ist es, wir erzählen eine Geschichte, von der wir überzeugt sind und wir hören zu. Und ziehen dann aber auch die richtigen Schlüsse, weil nicht alles, was wir uns so vorstellen, ist ja das, was auch ankommt. Und dann diese Rückmeldung, auch wenn sie halt dann teilweise frustrierend sind, weil man sich ja schon irgendwie so was dabei gedacht hat und jetzt kommt dann Rückmeldung und denkt so, ey, muss ich doch wieder nochmal Schleife drehen und nochmal Sachen verändern.
Ja.
Das dann aber zu tun, das ist der eine Part, und der andere ist das, was wir versprechen, auch zu halten und auch umsetzen zu können. Und das ist echt für uns in der Organisation, auch für mich persönlich, immer eher das größere Risiko, dass wir zu viel wollen und eben nicht 9-mal Nein sagen, sondern vielleicht nur 7-mal Nein sagen und dann feststellen, ey, wir haben hier, das ging uns letztes Jahr so, Ende 2023 nochmal eine tiefgreifende Restrukturierung der Value aufgesetzt und haben dann im Juni 2024 hatten ein Leadership Offsite und dann sagte ein Kollege, naja, es ist auch eine Leistung erstmal, dass man es schafft, alle Projekte auf Rot zu setzen. So, ja. Das war ein bisschen sarkastisch gemeint, aber es war total, so, es brachte es auf den Punkt. Und dann zu sagen, ja, das ist total richtig und wir müssen wieder Sachen rausnehmen. So, wir müssen Sachen nach hinten priorisieren und das schlanker machen und eben einmal mehr Nein sagen. So, und dafür dann aber eben statt 15 hatten wir dann tatsächlich nur noch 9 Projekte. Und die dann aber auch umzusetzen. Und das war auch eine Diskussion zum Beispiel, die wir dann mit dem Aufsichtsrat geführt haben, weil wir sind bei der Value in der Restrukturierung auch weiterhin, zu sagen, naja, wir haben, das war auch so ein Planungsprozess, 30 Projekte identifiziert. Und mit den 30 Projekten, wenn wir die umsetzen würden, würden wir einen wirtschaftlichen, deutlichen Sprung nach vorne machen. Wir haben aber bei dem Aufsichtsrat gesagt, das wollen wir nicht machen. Und werden wir auch nicht machen, also außer ihr zwingt uns, aber dann würden wir auch nochmal überlegen, ob wir es wirklich machen, weil wir glauben, das würde uns völlig defokussieren. Und wir haben gesagt, wir wollen die 9 Projekte, die wir gerade noch am Laufen haben, die wollen wir sauber zu Ende bringen. Und dann werden wir in dieser Zeit von den 30 Projekten die nächsten 9 oder 10 definieren, die wir dann anschieben und in die Umsetzung bringen. Und das ist, glaube ich, so dieser schmale Grat zwischen Ungeduld und trotzdem, ziehe ich zu viel oder bin ich ziehe ich zu wenig sozusagen, ne? So, da drauf zu gucken, und ich glaube, da weiß die Mannschaft, spürt das sehr gut. Also wenn man da reinhört auf die Führungskräfte, auf die Mitarbeitenden, auch auf Kunden, kriegt man, glaube ich, ein gutes Bild, wie der PS gerade wahrgenommen wird. Kann die Organisation das mitgehen? Und im Juni letzten Jahres hatten wir eben ganz klar das Signal, mit dem PS werden wir die Ziellinie nicht erreichen.
Ja, interessant. Du sagst ja, vieles ist schon gesagt und wie muss man es dann trotzdem nochmal sagen? Ist ja auch so eine C-Level-Eigenschaft, ne? Habe ich doch schon gesagt, die Strategie habe ich doch schon kommuniziert.
Ja, schon 5-mal.
Ja.
Wieso ist die immer noch nicht verstanden?
Dennoch, Versprechen halten wurde noch gar nicht so oft genannt. Ich glaube, weil manchmal denkt man so, das ist ja selbstverständlich, aber oftmals, und das weiß ich auch noch aus meiner Zeit aus der Beratung, war das ein Thema, was die Leute richtig auf die Palme bringt, wenn die Führungsbelegschaft nicht die Versprechen hält. Also nicht das macht, was sie sagen.
Ja.
Also echt ein wichtiger Punkt, würde ich gerne nochmal stressen an der Stelle.
Ja, das ist so. Und das ist ja auch keine böse Absicht dahinter, ne? So ein Kollege von mir ist auch sehr schnell mit Zusagen. Und ich dann schon immer sage, ist das wirklich realistisch? Weil lieber dann zu sagen, ich kann dir im Moment nicht sagen, wann ich das liefere, als zu sagen, du kriegst nächste Woche Freitag und nächste Woche Freitag ist nichts da.
Ja.
So, das frustriert. Und das frustriert auch die Mannschaft. Die können, glaube ich, gut auch mit Unsicherheit leben, auch mit, ja, wir haben jetzt noch nicht den 5-Jahres-Plan, sondern wir gucken jetzt mal ins nächste Jahr, wenn das dann auch geliefert wird. Und dann ist auch so ein Vertrauen da, so dass auch der nächste Schritt, der wird dann auch geliefert werden.
Ja, das ist gut.
Ja.
Ja. Ich glaube, Versprechen halten ist auf jeden Fall was man heute auch als inspirierenden Punkt mal mitnehmen kann aus der Episode. Sehr, sehr schön. Ja, danke. Hey, wir kommen schon langsam so ans Ende. Ich habe noch 2 Fragen. Die eine Frage ist, was würdest du denn machen, wenn du nicht in der Wirtschaft oder nicht im C-Level und so tätig sein dürftest?
Also ich dachte ja vorhin, ne, ich hätte vor 3 Jahren auch nicht gedacht, dass ich heute der CEO der Value bin, weil eigentlich hatte ich einen anderen Plan. Und ich mag es, mit Menschen Ideen zu kreieren, Ideen zu schaffen und Menschen dabei zu begleiten, die umzusetzen. Und das ist auch deswswegen passt auch die COO-Rolle wirklich, wirklich gut zu dem, was ich gerne mache. Und das wäre auch so mein Schritt. Und ich sage ja auch immer, ich möchte nicht mit 65, 67 oder wann auch immer Rente ist, dann in Rente gehen und nichts mehr machen, sondern ich möchte diese Beratung, Begleitung von Menschen oder auch Unternehmen, Organisationen, die die Lust haben, sich zu verändern oder die Notwendigkeit haben, sich zu verändern. Das sind Sachen, die mir total viel Spaß macht. Mhm. Und auch auf einer kommunikativen Ebene zu gucken, wie müssen wir Menschen ansprechen, wie müssen wir in einer Organisation kommunizieren, was ich vorhin auch sagte, die Trennung von dem Team. Mhm. Wir haben dann tatsächlich auch nochmal 48 Stunden vorher nochmal die Kommunikation umgestellt, weil wir nochmal durchgegangen sind, wie wirkt das, was kommt an, wahrscheinlich, ne, so. Mhm. Und das zu berücksichtigen, das macht mir totalen Spaß. Und das ist so ein Punkt, also, ne, wenn einer der beiden Jobs weniger wird, auch da für mich dann so ein Thema, das tatsächlich freiberuflich zu machen. Da habe ich total Lust drauf. Reise auch ganz gerne, mache ich auch ganz gerne Sportreisen, lauf so 3-4 Mal im Jahr Halbmarathon, aber das jetzt nicht auf einem Niveau, wo ich sage, ich hätte hier Lust, so quasi semi-professionell zu werden, sondern nee, das wäre wirklich diese Idee, Menschen und Organisationen zu begleiten, zu befähigen, Veränderungen zu machen.
Cool. Jetzt muss ich doch noch eine Zwischenfrage stellen. Was wäre denn der andere Plan gewesen? Den hast du jetzt
tatsächlich da dran zu arbeiten und mehr Zeit in diese Idee zu bringen. Ob das jetzt freiberuflich wäre oder auch innerhalb von Hypoport. Mit 25 Unternehmen hast du immer zwei Unternehmen mindestens, die auch gerade vor Veränderungsherausforderungen stehen.
Total.
Das war so die Idee, waren wir auch schon sehr weit in Gesprächen und dann kam aber halt die Anfrage, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, die Value zu übernehmen und voranzubringen.
Sehr cool. Ja, habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was dir vielleicht noch in der Vorbereitung oder irgendeinen anderen Episoden aufgefallen ist, oder haben wir das gut abgedeckt?
Ich glaube, alles gut abgedeckt, ja.
Sehr cool, dann hat es mich super gefreut. Danke für das ganze offene Teilen von dir. Das hat mega Spaß gemacht und ich glaube, jeder, der zugehört hat, hat auf jeden Fall was mitgenommen.
Cool, vielen Dank, ich danke dir.
Wunderbar. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback. Abonniert den Kanal, wenn ihr solche Episoden regelmäßig im Feed haben möchtet. Dann müsst ihr euch nicht mehr darum kümmern, welchen C-Level-Manager oder Managerin ihr hört. Und natürlich könnt ihr immer solche einzelnen Episoden auch einfach als Feedback auf LinkedIn uns irgendwie mitteilen, indem ihr unter dem Post kommentiert oder indem ihr uns einfach eine direkte Nachricht schreibt. Ich freue mich da immer sehr, wenn Zuhörende auf mich zugehen. Ich gehe auch manchmal mit denen essen, ja, das ergibt sich manchmal. Dann kann ich mal so ein bisschen fragen, was alles gut und was alles nicht so gut ist im Format. Deswegen kommt da gerne auf mich zu, freut mich. Und manchmal springt ja sogar ein Lunch dabei rum. Wenn euch gerade die Fragestellung herumtreibt, habe ich die richtigen Personen zur richtigen Zeit im Unternehmen. Das kann heißen, dass ihr zum Beispiel gerade Kompetenzprobleme habt, also irgendeine Kompetenz einfach nicht im Unternehmen habt und die aber braucht oder tatsächlich auch einfach schlichtweg Ressourcenthemen habt, Engpässe, dann kommt gerne auf mich zu. Wir haben ein sehr, sehr stark und wertvolles, qualifiziertes Netzwerk an Interim-Manager und Interim-Managerinnen und die können euch helfen, zum Beispiel Organisationen zu entwickeln, Programme umzusetzen, aber natürlich auch klassisch Linienmanagement zu überbrücken, wenn das gerade fehlt. Und da hilft manchmal auch einfach nur so ein Gespräch, dann findet man entweder eine interne Lösung, indem man das zweite Level anders aufstellt und vielleicht noch jemanden eine kleine Doppelrolle gibt, oder man findet jemanden im eigenen Netzwerk und wenn nicht, wie gesagt, können wir da sicherlich auch helfen, deswegen freue ich mich da auch immer auf jede Nachricht von euch und dieser Podcast ist ja nur möglich, weil ich dann noch einen anderen Job habe bei Atreus und deshalb erwähne ich das auch immer gern zum Schluss. Mike, ich freue mich aufs zweite Gespräch mit dir und jetzt geht's essen.
Vielen Dank, freue mich auch.